Hey, liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. Iss was, Dog, aber bitte nicht irgendwas. Ich fütter meinen Hund Ticker liebevoll, aber vor allem 100% ausgewogen und gesund mit den Produkten von Hill's Science Plan. Ich sag mir immer, Wissenschaft kann mehr und Hill's erforscht schließlich schon seit über 75 Jahren das Thema Tiernahrung wissenschaftlich und unterstützt mit den gewonnenen Erkenntnissen ein langes und gesundes Tierleben. Und deshalb werden sie ja auch von TierärztInnen empfohlen. Mir ist bei Ticker vor allem das Thema Verdauung wichtig. Gesundheit fängt ja schon im Magen-Darm-Trakt an und ausgewählte Trockenfuttersorten von Hill's Science Plan enthalten die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Wenn du es auch mal testen willst, geh auf www.tierarzt24.de mit dem Code HILLS20 bekommst du 20% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und die Saison 22/23 ist in den Geschichtsbüchern. Toulouse, der neue französische Meister, der Nachfolger von Montpellier, auch der Vorgänger von Montpellier. Aber nachdem man vor zwei Jahren als Vorgänger von Montpellier schon das Finale gegen La Rochelle gewinnen konnte, nun also die Wiederholung gegen den amtierenden Europameister aus La Rochelle von der Atlantikküste. Heute nochmal alles zu diesem Finale, natürlich ein, zwei kleine News. Und dann ab nächster Woche beginnen wir dann die vergangene Saison ein bisschen aufzuarbeiten. Die meisten französischen Medien und englischsprachigen Medien auch weitestgehend sind ja mit dem Abschluss, mit dem Schlusspfiff mehr oder weniger in die Berichterstattung für die WM übergegangen. Das wird bei mir, wird bei mir nicht passieren. Ich denke mal, es wird keinen großen Weg drumherum geben. Die Pro D2 spielt in diesem Zeitraum ja weiter und es wird Top 14 Spiele vor der WM geben. Aber die Pro D2 wird während der WM ja weiterspielen, entsprechend natürlich auch Podcast-Folgen von mir. Ihr könnt mir gerne ja mal schreiben, wie ihr das seht, wie viel ich auf die WM eingehen sollte, weil das ja eigentlich schon nicht der Sinn dieses Podcasts ist. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich einen hundertprozentigen Weg drumherum gibt. Sei es drum, so weit sind wir ja noch nicht. Aber ja, bevor es dann zur WM-Berichterstattung geht, reden wir noch ein bisschen mehr über den Vereinsrugby und der vergangenen Saison. Ich denke, da gibt es einige interessante Themen, die sich nochmal ein bisschen lohnt aufzurollen. Ich habe noch nicht hundertprozentig den Kopf gemacht, wie genau das passieren soll. Da lassen wir uns alle überraschen, denke ich. Ob ich die Ligen einzeln abhake oder mir nur einzelne Punkte aus den Ligen rausnehme, die größten Talking Points. Da müssen wir mal schauen, was sind ja nur noch rund zwei Monate bis zur neuen Saison. Bis dahin gibt's ja durchaus einiges, was noch abgehakt werden kann. Wir schauen mal, das finden wir raus. Fangen wir mit einer kleinen News an. Clermont-Vergne, der ASM, wurde zu 100%, oder die Anteile des Vereins wurden zu 100% von Michelin aufgekauft. Das war eine, semi-große Nachricht. Eigentlich, ich muss ganz offen sagen, vielleicht sagt das auch mehr über mich aus als über alle anderen, aber ich dachte, das wäre schon längst der Fall, dass der Verein zu 100% dem Konzern gehört. Er wurde vom Michelin oder vom Bruder des Michelin-Gründers gegründet. Das Hauptquartier ist direkt auf der anderen Straßenseite. Traditionell kommt der Präsident des Vereins aus dem Vorstand von Michelin. Die Verbindungen waren ohnehin schon immer eng und dass der Verein jetzt oder dass das Unternehmen Michelin jetzt den Verein übernimmt zu 100% ist eigentlich nur die logische Schlussfolgerung. Ich sehe da jetzt noch nicht die große Nachricht, also die Nachricht vielleicht eher, dass das Clermont in der letzten Saison 6,5 Millionen Euro Verlust gemacht hat und der Konzern das jetzt ausgleicht. Jetzt hatte man einige, nachdem Clermont Foot überraschend noch eine zweite und jetzt auch noch dritte Saison in der Ligue 1 ranhängen, gleicht sich das mit den Sponsoren ein bisschen mehr auf. Man ist nicht mehr der Hauptfokus zwangsläufig oder der alleinige Fokus der Unternehmen für Sponsoring. Die Ticketverkäufe sind zurückgegangen. Dazu natürlich auch das Abebben des sportlichen Erfolgs. Sonderzahlungen wie Trainerentlassungen, davon hatten sie ja auch mehrere. Also Cheftrainer natürlich und Co-Trainer. Da kam dann, das summiert sich dann schon. Ne? Von daher ist das dann ich sag mal, es ist natürlich ein größerer Verlust, als man irgendwie erwartet hätte, aber es überrascht mich nicht, dass es eine finanziell schwierige Saison war. Clermont lange ja natürlich irgendwo der Verein gewesen, der, sagen wir mal, das meiste aus Nicht-Rugby-Aktivitäten, formulieren wir es mal so rum, eingenommen hat. Mit dem Restaurant, mit den Seminar- und Veranstaltungsräumen im Stadion, die ja nicht nur für Konferenzen genutzt werden, sondern teilweise auch für Uniseminare. Die Universität von Clermont ja nicht ganz auf der anderen Straßenseite, aber auf der anderen Straßenseite hat man ja, also hinter der, ich weiß nicht, welche das, die Südtribüne ist, die hinter einer der beiden Tribünen, da hat man diese Querstraße, da ist dann der Michelin-Konzern quasi auf deiner Straßenseite. Und wenn man diese Querstraße weiter runtergeht, kommt da die Uni von Clermont. Das heißt, die haben da auch einige Seminare, die sie im Stadion vom ASM abhalten. Mit der McDonald's-Franchise, die nach meinem Wissensstand zum Konzern gehört, zum Verein gehört. Die haben da schon deutlich mehr Einnahmen aus ihrem Stadion rausgeholt, als es viele andere geschafft haben. Aber gut, da muss man immer, man muss auch immer Abstriche machen. Wie gesagt, das ist Clermont ist jetzt natürlich in dieser peinlichen Situation, nicht nur, dass sie bis jetzt immer die Platzhirsche in Clermont-Ferrand waren, ja, jetzt auch sportlich nicht mehr unbedingt da, wo sie früher mal waren. Und das ist, ich meine, das ist jetzt noch eine, wäre jetzt eine sehr gute Überleitung zu Toulouse-La Rochelle, die ich ein kleines bisschen nochmal zurück, oder einen kleinen Moment anhalte, um nur nochmal auf Grenoble einzugehen. Dort ist ja angeblich heute das Berufungsverfahren. Es gibt noch keine Neuigkeiten, sollten dort schockierende Neuigkeiten bei rumkommen. Hört ihr es bei mir natürlich zuerst und dann mache ich im Laufe der Woche nochmal eine Sonderfolge, darauf einzugehen. Da ich aber davon ausgehe, dass die Ergebnisse oder dass das letzten Endes bei rumkommen wird, dass Grenoble mit vielleicht einer Geldstrafe und einem moderaten Punktabzug davonkommen werden, habe ich jetzt gedacht, naja, das ist jetzt dann auch nicht unbedingt wert, dass ich meine Woche irgendwie ummodle, um darauf zu warten. Von daher dachte ich dann, da sollte es wieder erwarten, doch zu einem Abstieg kommen, zu dem Zwangsabstieg, dann gibt's nochmal eine Sonderfolge, ne, mit allem drum und dran, aber naja, um wieder zur Überleitung zurückzukommen. Clermont-Toulon wurde ja immer als die große Rivalität der 2010er Jahre gehandelt, was durchaus fair ist mit mindestens einem Top-14-Finale mit einem Top-14-Finale und zwei europäischen Finalspielen. Durchaus eine große Rivalität dazu, Top-14-Halbfinale unter anderem in Saint-Étienne, wobei das vielleicht auch 2009 gewesen sein könnte, aber ist ja auch nah genug dran. Dieser Titel der großen Rivalität der 2020er Jahre könnte Toulouse-La Rochelle zugutekommen, die aktuell schon aus dem gleichen Stand sind. Zwei Top-14-Finals gegeneinander, ein europäisches Finale gegeneinander. Und Toulouse hat dann insgesamt doch bis jetzt immer die Überhand gehabt. Von den letzten 7 Spielen haben sie jetzt dann 6 gewonnen. Auch wenn La Rochelle das letzte gewonnen hat, das letzte Aufeinandertreffen im Januar und das auch durchaus hoch. Aber insgesamt hat Toulouse schon, ich sag mal, La Rochelle ist ein Verein, der ihnen liegt, scheinbar. Jetzt ist dieses Ergebnis 29-26. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, wahrscheinlich schon, es war ja ein grandioses Finale. Also, ich meine, es ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Im Vorfeld hieß es, ja, das wird ein fantastisches Spiel, es wird ein großes Spiel, ein Grand Finale, ein Finale für die Ewigkeit mit zwei Mannschaften, die spektakulär aufspielen. Und das hat man ja in den letzten 20 Jahren so oft gehört. auch wenn Clermont im Finale war, wo es dann immer hieß, ja, ne? Und dann kommst du ins Finale und beide Mannschaften haben zu große Angst zu verlieren, als dass sie versuchen würden zu gewinnen. Und da ist dann immer wenig Baum gekommen. Aber das war im Finale, das jetzt auch, ich sag mal, es war jetzt kein spielerisch spektakuläres Finale. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da saß und dachte, boah, cool, also was die hier abziehen, nie da gewesen und krass. Und es war ein enges Finale, es war ein kämpferisches Finale, es war ein physisches Finale. Aber die Atmosphäre hat gestimmt. Also es hat sich einfach angefühlt, wie sich ein Finale anfühlen sollte. Also es war, die Anspannung war da, die Spannung war da, es war ein fantastisches Finale. Da kann man wirklich absolut wenig sagen. Und Toulouse haben im Gegensatz zu La Rochelle haben zwei Versuche gelegt, wo ich dachte, okay, das war jetzt vielleicht nicht der große Rugby, den sie da gespielt haben, aber es waren zwei selbst rausgespielte Versuche. Toulouse auf der anderen Seite haben zwei Fehler von La Rochelle ausgenutzt, eiskalt ausgenutzt. Einmal die Interception von Chocobares und am Ende der herzzerreißende Versuch von Romain Tamac, wo Sertini den Pass von Dupont abfangen möchte. Dupont, Andramac, die Lücke sieht, die Thomas noch den Handoff gibt und dann diesen Versuch zum 29-26 legt, war schon eine spektakuläre Angelegenheit. War ja auch so ein kleines bisschen das Spiel im Spiel gegen Antoine Astoy, der ja stand jetzt die Nummer 3 in der Rangliste der französischen Verbinder ist. Ich würde jetzt nicht, es wird viel daraus gemacht zu sagen, dass ja, er war unter der Saison ja einer der besten Kicker, aber ja, der hat jetzt im Finale 2-3 Kicks verpasst, also das war es ja jetzt mit seinen Chancen für die WM. Ich denke nicht, dass er große Chancen auf die WM hatte. Jetzt sind wir doch schon in der WM-Berichterstattung. Gott, es ging schnell. Ich glaube nicht, dass er viel Chancen auf die WM hatte. Ich glaube, er ist ein deutlich besserer Verbinder als Mathieu Jalibert. Ein Spieler, mit dem ich persönlich, ja, ich muss auch sagen, ich find's schwierig, dass Bordeaux da so darauf setzt, ihn, oder eine ganze Mannschaft um ihn aufbaut, weil ich schon finde, dass Mathieu Jalibert, ihm fehlt die Geduld für einen wirklich großen Spielmacher. Also jetzt kann man sagen, er gibt einem ein ganz anderes Spiel, als es klassische Verbinder tun. Der viel größeren Kontrast als Johnny Sexton, Mathieu Jalibert kann man kaum haben. Ne? Aber ich denke schon, dass Antoine Astoy ein besserer Verbinder ist. Aber jetzt hast du natürlich die Situation, dass du sagst, ist er derjenige, auf den der die letzten Jahre eingespielt wurde. Und die andere Frage ist, wer ist die zweitbeste 9 in Frankreich? Aber wenn man sagt, die zweitbeste 9 in Frankreich ist Maxime Lucu, also der 9er von Bordeaux, dann gibt es einfach nur Sinn zu sagen, man nimmt ja auch die komplette Achse mit und sagt, man nimmt noch Mathieu Jalibert und dann hat man zwei 9-10er Achsen, die eingespielt sind. Und dann ist natürlich die andere Sache, dass Thomas Ramos auch auf internationalem Niveau 10 spielen kann. Und dann nimmst du natürlich stattdessen einen Thomas Ramos und sagst, okay, gut, also der deckt beide Posten ab, dann brauche ich vielleicht, kann ich einen Stürmer mehr mitnehmen, wo das Verletzungsrisiko größer ist und lass dafür einen Zehner weg. Daher glaube ich fast, dass Antoine Astoy nicht allzu große Chancen auf die WM oder ohnehin nicht allzu große Chancen auf die WM hatte. Aber ich denke trotzdem, in der letzten Endes, es war seine erste Saison, wo man wirklich sagt, und es ist halt irgendwo, bis jetzt hat er nur für Po gespielt. Und ja, es war jetzt fantastisch, dass er aus seiner Komfortzone rausgekommen ist und nach La Rochelle gewechselt ist und ein europäisches Finale gespielt und gewonnen, wie auch immer. Ja, und das gleich jetzt für ein Top-14-Finale minus des Gewinnteils. Es braucht da sicherlich auch ein kleines bisschen, wo man sagt, ja, es ist nun mal auch für ihn das erste Mal auf diesem Niveau. Ja, und er hat bis jetzt nur gegen den Abstieg gespielt. Und jetzt kann man natürlich sagen, da ist der Druck ungleich größer. Und das stimmt. Der Druck im Abstiegskampf ist viel größer als im Playoff-Rennen. Und ich denke auch, er hat das Spiel sonst super geleitet. Also es ist jetzt ja nicht so, als hätte er das Spiel in den Sand gesetzt. Ja. Jetzt kann man natürlich auf beiden Seiten sagen, ich meine, auch ein Romain Tamac hat durchaus den einen oder anderen schwierigen Fehler gemacht. Thomas Ramos hat durchaus den einen oder anderen schwierigen Fehler gemacht. Die Gasse verpasst auf kurz vor Ende auf die und stattdessen ins Hintertor aus gekickt und nicht auf die 5-Meter-Linie, was natürlich schon super, ich sag mal, auf dem Niveau schon echt schwierig ist, aber naja. Ich würde jetzt auch nicht, also es ist Ron O'Gara, wenn er sich hinstellt und am Ende sagt, das bessere Team hat verloren, finde ich das schon, es ist viel. La Rochelle hätten dieses Spiel nicht verlieren dürfen. Ja, Toulouse haben gut vorgelegt und La Rochelle haben das Spiel über weite Teile dominiert. Das muss man in Ferne sagen. La Rochelle waren die bessere Mannschaft und Toulouse hatte aus dem offenen Spiel heraus hatten sie nichts. Ohne diese beiden fatalen Fehler hätten sie keinen Versuch gekriegt. Jetzt könnte ich sagen, ist dann natürlich jetzt irgendwie zu sagen, ist es rein hypothetisch, ohne diese Fehler hätte La Rochelle gewonnen. Vermutlich. Aber sie haben sie nun mal gemacht. Und dann ist jetzt immer die Frage, ja, was machst du draus? Ne? Sagt man, ist das ein Spiel, das La Rochelle verloren hat? Ja, offensichtlich, aber ihr wisst, was ich meine. Ist es ein Spiel, das Toulouse gewonnen hat? Und oder ist es ein Spiel, das La Rochelle, ne? Das alte Sprichwort. Ist schwierig. Ist echt schwierig. Aber ich denke schon, dass Toulouse sind nun mal. Jetzt kann man natürlich drüber reden. Wer von war La Rochelle, kann La Rochelle keine Favoritenrolle? Weil bei der Finale im Europapokal gegen Leinster war definitiv Leinster Favorit. Und La Rochelle der Underdog gegen Toulouse. Waren sie vermutlich schon Favorit? Das muss man in Fairness sagen. Toulouse sicherlich eine gute Mannschaft, aber insgesamt weiß ich nicht. Hätte ich La Rochelle fast als Favoriten gesehen. So ist der 22. Meistertitel für Toulouse mit Abstand die meisten Meistertitel in Frankreich. Sind Rekordmeister. Da gibt es auch keinen. Bringt jetzt auch nichts irgendwo zu diskutieren von wegen aber schwierig. Es ist schon wild, wenn man sich das anguckt und überlegt. Lavoult hat mehr Meistertitel als dieses Team von La Rochelle. Tarbes hat mehr Meistertitel als La Rochelle. Das ist schon wild. In den letzten 10 Jahren hatten wir 8 verschiedene Meister in Frankreich. Klar, Toulouse 3 Titel, aber schon wild eigentlich. Naja, in jedem Fall ein noch durchaus herzzerreißendes Ergebnis für La Rochelle. Toulouse verdient Meister in der Kabine dann noch mit dem Präsidenten Bier geäxt, Manuel Macron, der sich in Kabine in Anzug und Krawatte auf Wunsch der Spieler eine Flasche Bier in den Rachen schüttet. Aber hat er anständig gemacht. Also es ist natürlich, jetzt kann man natürlich darüber reden, gut, es ist nur französisches Bier, das geht runter wie Wasser. Das stimmt sicherlich auch, aber ob Olaf Scholz das gekonnt hätte, weiß ich ja nicht. Generell, ohne also politisch werden zu wollen, war ich überrascht, wie gut Macron angekommen ist. Wenn man sich die letzten Monate in Frankreich anguckt mit den Protesten gegen die Rentenreform, die ja nur am Parlament vorbei entschieden wurden, per präsidentiellem Dekret, ist es natürlich, ist kein populärer Mann. Ich hatte schon fest damit gerechnet, dass er vielleicht nicht von 80.000 Fans im Stadion, aber vielleicht von 40.000 laut ausgebuht wird. Aber nee, ist nicht passiert. Oh gut. Vielleicht noch am Rande, weil ich nicht weiß, ob das am Rande bleiben wird, aber schauen wir mal. René Buscatel, Präsident der Ligue Nationale de Rugby, hat sich ja vor dem Finale auch geäußert und meinte im Interview, er könnte sich auch Halbfinalspiele in anderen Ländern gut vorstellen. Schließlich sei das ja ganz gut, habe man ja gute Erfahrungen damit gemacht im europäischen Rugby, mit dem Finale von Barcelona 2016, die Halbfinalspiele von Donostia San Sebastian, oder auch das Champions Cup Finale von Bilbao. Wir haben diesen Podcast hier immer mal wieder drüber geredet, dass das durchaus eine Sache ist, die weiter verfolgt werden sollte, sowohl im europäischen Rugby als auch im französischen Rugby. Wenn man sich jetzt die Länder anguckt, die er erwirkt hat, Spanien, Italien, Belgien, Deutschland, hat er wörtlich erwähnt. Jetzt kann man es natürlich weiter einschränken und sagen, Spanien kann ich mir nicht vorstellen. Aktuell, also man jetzt die nächsten Jahre sind sowieso schon durchgeplant, die nächsten 2, 3, also wir reden da von einer Sache, die frühestens in 5 Jahren passieren wird, wenn überhaupt. Oh Gott, man vergisst hier mal so viel. Apropos, nochmal kurz der Einwurf, der französische Rugbyverband hat ja auch einen neuen Präsidenten, Florian Grill, der jetzt unter anderem den Brennus mit übergeben hat und dann den WM-Pokal mit übergeben wird, gilt als Oppositioneller zu Laporte. Mal schauen, wie es da weitergeht. Allzu viel über seine Ziele und Vorstellungen ist noch nicht bekannt, aber er ist auch nur etwas über ein Jahr im Amt, bevor es dann zu den regulär terminierten Wahlen kommt. Mal schauen. Muss man mal schauen, wie es da, ob es dann dazu kommt und wenn ja, wann. Ich kann mir Spanien im besten Willen nicht nochmal vorstellen. Jetzt auch wieder ohne allzu politisch zu werden, aber es stellt sich natürlich die Frage, ob sie überhaupt schon in Spanien waren. Sie waren in Katalonien und im Baskenland. Ist die Frage, ob man nochmal sagt, man geht in ein wirklich spanisches Gebiet und spielt in Madrid oder Valencia oder Sevilla oder was auch immer. Wobei Valencia ist dann auch schon wieder die Frage, aber gehört ja zu den sogenannten Països Catalans, zu den katalanischen Kulturregionen. Aber da wird es dann jetzt, glaube ich, schon wieder sehr unnötig politisch. Italien kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke letzten Endes, Italien hat zwei Profivereine in einer europäischen Liga. Jetzt kann man natürlich darüber reden, A, ist die USA eine europäische Liga und B, ist das wirklich eine Konkurrenz für die Top 14 als Wettbewerb? Sportlich ist offensichtlich, dass man sagt, da sind fantastische Teams dabei, darum geht's gar nicht. Aber wenn man sich jetzt die Popularität anguckt und die finanziellen Erlöse, ist das natürlich eine Sache, wo man sagt, gut, also, und ich meine, auch Parma und Treviso sind jetzt nicht unbedingt italienisches, ich meine, Parma ist jetzt nicht klein, aber Treviso ist ein kleiner Ort und es gäbe durchaus einige Regionen des Landes, die noch unterrepräsentiert sind im Rugby, die man durchaus erreichen und gewinnen könnte. Gerade aufgrund der kulturellen und regionalen oder geografischen Nähe zum Beispiel zu Nizza, weil das sind das ja durchaus Dinge, wo man sagt, okay, das ergäbe durchaus Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass Belgien der logische nächste Schritt ist. Kann mir auch tatsächlich andere Dinge gut vorstellen. Ich kann mir auch langfristig Marokko, Algerien, wobei da kommen schon wieder ein anderes schwieriges Territorium, aber wenn man sich jetzt das französischsprachige Ausland anguckt und ich glaube, das wird das erste Ziel sein, kann ich mir dann schon vorstellen, dass man sagt, okay, es ergibt Sinn, als nächstes Belgien anzugreifen. Oh Gott, Herr Schwe. Sich als nächstes die Erschließung des belgischen Marktes vorzunehmen. Weil das große Problem des französischen Rugbys ist ja nach wie vor die Sprachbarriere. Und das muss man ja wirklich in Ferne sagen. Also es ist, die Sprachbarriere ist das größte Problem, das die Top 14 hat. Es gibt wenig, auch nur wenig englischsprachige Berichterstattung. Ich bin nach wie vor die einzige deutschsprachige Berichterstattung. Das ist dann natürlich schon wirklich schwierig. Und die Highlights, wenn man sich die Highlight-Clips anguckt, die gibt's auch nur auf Französisch. Und die legalen Streams sind auch auf Französisch. Und das ist dann schon echt schwierig, ne? Für viele. Französisch ist dann eben im Vergleich zu Englisch eine deutlich weniger gesprochene Sprache, gerade hier in Deutschland. Ist dann schon eine Sache, wo man sagt, das ist ein Riesenfaktor. Und dann gibt es Sinn zu sagen, okay, man erschließt sich den französischsprachigen Markt in Belgien. Sagt, man geht nach Brüssel zum Beispiel oder nach Liège oder was auch immer. Das wäre ja so ein niedrigschwelliger erster Schritt. Es ist ja auch nicht so, als hätte es bis jetzt keine Belgier gegeben, die für Frankreich gespielt hätten. Vincent Debatty zum Beispiel. Natürlich würde ich jetzt sagen, ich würde es mir wünschen, zu sagen, wir haben das nächste Top-14-Finale im Berliner Olympiastadion. Aber es wird ja nicht passieren. Also ich glaube, von allem anderen mal abgesehen, so schön wie das wäre. Ne? Und das sage ich jetzt auch als riesiger Berliner Lokalpatriot, offensichtlich ist Berlin die einzige Option. Ne? Also sage ich jetzt, was anderes erlaube mein Ego gar nicht. Ne? Es ist, wenn es nicht in Berlin ist, kann ich es nicht ernst nehmen. Aber es ist nicht realistisch. Also wenn, dann wahrscheinlich eher. Also zum einen, weil so Olympiastadion natürlich viel zu teuer ist. Also man sagt, es ist halt einfach, die Stadionmiete ist verdammt hoch. Und dann auch von Seiten des Olympiastadions zu sagen, ja na gut, okay, aber wir haben jetzt hier unseren Konzertsommer, da quetschen wir doch jetzt nicht ein Rugby-Spiel dazwischen. Ja, Frankfurt, denke ich auch, ist unwahrscheinlich. Das Stadion, ich sag mal, es ergibt, würde schon mehr Sinn ergeben, weil es dann natürlich vom Flughafen her erreichbarer ist für viele als großes Drehkreuz. Auf der anderen Seite ist das Stadion, soweit ich weiß, auch immer für American Football reserviert im Sommer. Daher weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt. Karlsruhe könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ist nahe der französischen Grenze. Haben ein frisch gemachtes Stadion mit was 35.000 Plätzen, das sicherlich vermarktet werden will. Das auch explizit gebaut wurde, um besser andere Veranstaltungen anzulocken. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Warum nicht? Ja, wie gesagt, es ist noch ein Longshot. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es passiert in den nächsten 5 Jahren explizit, also durchgetaktet. Halbfinale nächstes Jahr, gut, okay, ist geplant. Aber danach, wobei nächstes Jahr ist, glaube ich, Lille mit Finale in Marseille, beziehungsweise das wird jetzt auch nochmal überprüft. Lille, das Stadion wird ja umgebaut nach der WM. Also ob es in Lille stattfinden kann, abwarten. Vielleicht ergibt sich ja kurzfristig was. Ich meine, kann man durchaus vorstellen, dass sie sagen, während der Olympischen Spiele oder nah an den Olympischen Spielen will man in Frankreich kein anderes nochmal irgendwie Eventwochenende. Und dann sagt man ja, na gut, dann Karlsruhe, here we come. Berliner Olympiastadion. Ne? Ja, aber ich glaube es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt sagen, wir spielen jetzt nächste Saison sind die Halbfinalspiele in Brüssel und danach gehen wir nach ins neu fertiggestellte Bernabeu. Und danach wird's das neu fertiggestellte San Siro. Wobei ich nicht weiß, bis wann das tatsächlich fertig sein soll. Aber es ist ja mal wahrscheinlich noch 5, 6, 7 Jahre hin. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, das passiert von heute auf morgen. Aber man kann ja träumen. ich muss ganz offen sagen, dass ich ein kleines bisschen den Faden verloren habe. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. In jedem Fall beide Teams natürlich beim Heimkommen von den Fans gefeiert. Sowohl in La Rochelle als auch in Toulouse. Sehr schöne Bilder. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle einfach mal Schluss. Wir hören uns in den nächsten Wochen. Wir werden in jedem Fall die ersten drei Ligen Revue passieren lassen. Geplant ist auch nochmal eine ganze Folge dem Thema Frauenrugby zu widmen, also explizit natürlich der ersten und zweiten Liga, auch wenn ich da ganz gerne noch Mitstreiterinnen hätte oder auch MitstreiterInnen, wobei ich schon sinnvoll fände, beim Team zu sagen, wir reden jetzt über Frauenrugby und da reden nur drei Typen drüber, das fände ich glaube ich schon schwierig, weil man dann ja doch sagt, also andere Belastungsfaktoren sind halt schon andere. Ne? Und dann ergibt es vielleicht auch Sinn, jemanden dabei zu haben, die das vielleicht auch tatsächlich oder eigene Erfahrungen in dem Bereich sammeln konnte. Ne? Von daher, wenn ihr selber Rugby spielt und Lust habt, eine halbe Stunde dem Thema zu widmen, freue ich mich sehr, wenn ihr mir schreibt. Da finden wir ansonsten für alles eine Lösung. Wenn man in Süddeutschland ist. Ne? Bin nächsten Monat in jedem Fall auch für ein paar Tage in Süddeutschland und muss noch planen, was ich da mache. Also zum Beispiel Karlsruhe tatsächlich bin ich dann. Wenn ihr da in der Region seid, findet sich bestimmt auch eine Lösung. Aber ja, schreibt mir da gerne. Ansonsten, wie gesagt, die ersten drei Ligen werden wir Revue passieren lassen. Und dann gucken wir mal, was sich sonst noch so ergibt an Themen. Da kommt bestimmt einiges auf. Sollte jetzt nochmal im Fall Grenoble was Spannendes passieren, was ich nicht glaube, aber sollte doch nochmal was Drastisches passieren. Dann natürlich alles hier in diesem Podcast an gleichem Ort und gleicher Stelle. Und ansonsten, falls das alles läuft wie erwartet, dann hören wir uns nächste Woche mit dem ersten Saisonrückblick. Und bis dahin wünsche ich Ihnen in jedem Fall eine schöne sonnige Zeit. Bis dahin, tschüss.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. Ist was, Dog, aber bitte nicht irgendwas. Ich fütter meinen Hund Ticker liebevoll, aber vor allem 100% ausgewogen und gesund mit den Produkten von Hill's Science Plan. Ich sag mir immer, Wissenschaft kann mehr und Hill's erforscht schließlich schon seit über 75 Jahren das Thema Tiernahrung wissenschaftlich und unterstützt mit den gewonnenen Erkenntnissen ein langes und gesundes Tierleben. Und deshalb werden sie auch von TierärztInnen empfohlen. Mir ist bei Ticker vor allem das Thema Verdauung wichtig. Gesundheit fängt ja schon im Magen-Darm-Trakt an und ausgewählte Trockenfuttersorten von Hill's Science Plan enthalten die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Wenn du es auch mal testen willst, geh auf www.tierarzt24.de mit dem Code HILLS20 bekommst du 20% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert.